Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute feiern wir nach Ostern, Auffahrt und Pfingsten für eine lange Zeit den letzten Festsonntag. Der Sonntag Trinitatis, das ist der Dreieinigkeitssonntag. Dieser Sonntag ist der Dreieinigkeit unseres Gottes gewidmet. Und das ist der zentrale Glaubensinhalt der Christenheit. Wir alle sind getauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das, was beim ersten Hören ganz einfach und konkret tönt, Vater, Sohn, Heiliger Geist, das ist bei genauem Betrachten furchtbar kompliziert. Ich habe mir im Studium fast die Zähne an dem Thema ausgebissen. Der Personenbegriff des griechischen Theaters spielt dabei eine Rolle. Es geht um Person, nicht um Persönlichkeit. Das ist ein Unterschied. Es ist wie bei der Maske eines Schauspielers. Ein Gott in drei Maskierungen sozusagen. Ein Wesen, drei Personen. Ungeteilt und unvermischt, wie es in einem altkirchlichen Bekenntnis heißt. Die alte Kirche, die hat sich um das rechte Verständnis von Vater, Sohn und Heiligem Geist sehr heftig gestritten. Zum einen sind in dieser Zeit ganz zentrale Glaubensbekenntnisse unserer Christenheit entstanden, zum anderen wurden viele Theologen als Ketzer verurteilt und aus der Kirche verbannt. Es tönt einfach und es ist doch schwer zu verstehen. Die Trinität ist ein Widerspruch in sich selbst. 1 + 1 + 1 = 1. Moslems und Juden sagen ganz klar, ihr Christen, ihr habt ja drei Götter. Ihr tut nur so, als hättet ihr einen, aber eigentlich habt ihr drei. Vater, Sohn, Heiliger Geist, das sind drei. Und auch unter uns, Christinnen und Christen, ist die Frage oft unklar. Ich höre oft Aussagen wie zum Beispiel, ich glaube an Gott und ich glaube auch, dass Jesus ein besonderer Mensch war, der Gott als den Menschen näher gebracht hat, aber mit dem Titel Gottes Sohn fange ich nicht viel an. Andere wiederum, die stellen Jesus ganz ins Zentrum ihres Glaubens, lesen nur im Neuen Testament und sprechen Juden und Moslems ab, an den gleichen Gott zu glauben wie wir, weil sie eben Jesus nicht als ihren Herrn anerkennen. Und schließlich gibt es auch die Reduktion Gottes auf den Geistbereich, indem man eher abstrakt an ein höheres Prinzip glaubt, aber dass Gott als Schöpfer dieser Welt zugewandt ist und Jesus Christus als Gottes Sohn die Menschen erlöst und ihnen ewiges Leben schenkt, das wird eher so in das Reich antiker Mythen verbannt. Wie lässt sich das mit der Dreieinigkeit verstehen? Wie passt das zusammen mit unserem Denken und unseren Glaubensfragen? Einen interessanten Anstoß zu diesem Thema finden wir bei Paulus im Römerbrief. Der Römerbrief ist einer der ganz zentralen Texte für die Christenheit. Während Paulus bei allen anderen Briefen immer eine konkrete Gemeinde im Blick hatte und über konkrete Situationen und Probleme in dieser Gemeinde geschrieben hat, hat er die Gemeinde in Rom noch nicht gekannt. Und so hat er sich und seine Theologie dieser unbekannten Gemeinde in diesem Römerbrief ganz grundlegend vorgestellt. Und genau das macht den Römerbrief so wertvoll, denn wir haben in dem Römerbrief eine umfassende Glaubenslehre über den christlichen Glauben vorliegen. Paulus hat gerade mit dem 11. Kapitel die zentralen Themen seiner Glaubenslehre abgeschlossen. Die großen theologischen Grundfragen, die Kernaussagen seines Glaubens zu Schuld und Erlösung, zu Kreuz und Auferstehung, zum Verhältnis zum Staat, zur Taufe und all dem hat er zu Papier gebracht. 11 Kapitel intensive Beschäftigung mit Themen, die die Kirche noch hunderte von Jahren beschäftigen werden bis heute. Der Brief ist fast fertig, als Paulus dieses 11. Kapitel abgeschlossen hat. Paulus möchte nur noch einen praktischen Teil anhängen mit Ratschlägen, was sich aus der ganzen Theologie ergibt für das Leben der Gemeinde. Zunächst aber hält er einen Moment inne. Viel hat er geschafft mit diesem Brief und darüber ist er glücklich und er freut sich und er dankt Gott. Er dankt Gott mit einem großen Lobpreis, mit größter Ehrerbietung. Und ich lese aus dem Römerbrief im 11. Kapitel, das Ende des 11. Kapitels, die Verse 33 bis 36. Dort schreibt Paulus: O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Entscheidungen und unerforschlich seine Wege! Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm etwas geliehen und es müsste ihm von Gott zurückgegeben werden? Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist alles. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Mit diesen Worten schließt Paulus seine Glaubenslehre im Römerbrief ab. Paulus lobt Gott, aber dieses Lob hat einen ganz anderen Ton, als unser Gotteslob sonst hat, als es sonst üblich ist. Eben nicht: Gott, wie groß bist du, der du unsere Herzen kennst und unsere Sehnsucht erfüllst, sondern: wie unergründlich sind seine Entscheidungen und unerforschlich seine Wege. Was bringt Paulus dazu, Gott gerade für seine Verborgenheit zu loben? Das kann ja auch ein Grund zur Klage sein, dass wir Gottes Wege nicht verstehen, dass wir nicht wissen, warum etwas im Leben so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und sonst lobt Paulus Gott dafür, dass er sich uns in Christus offenbart hat, anstatt verborgen zu sein. Warum an dieser Stelle ein Lob der Unerforschbarkeit Gottes? Paulus bekräftigt dieses ungewöhnliche Lob mit zwei Zitaten aus dem Alten Testament. Das eine stammt nicht ganz wörtlich, sondern eher sinngemäß aus dem Hiob-Buch. Wer hat ihm zuvor etwas gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Das ist eine rhetorische Frage, denn es gibt nur eine einzige Antwort auf die Frage und die lautet natürlich: niemand. Niemand kann Gott von sich aus etwas geben. Und deshalb gibt es auch niemanden, dem Gott etwas schuldig wäre. Niemand, der Anspruch darauf hätte, Gottes unergründliche Wege zu kennen oder sie sogar zu beeinflussen. Das ist genau die Erfahrung, die Hiob machen musste. Er war, so heißt es am Beginn des Hiob-Buches, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Gerade ein Mensch wie Hiob hätte doch Anspruch gehabt auf Gottes Wohlwollen. Unverständlicherweise kam für ihn alles ganz anders. Nach zahlreichen Schicksalsschlägen, die Hiob erdulden musste, klagt er Gott als ungerecht an. Und seine Freunde kommen zu ihm und wollen ihn davon abhalten. Sie wollen ihm klarmachen, dass auch der frommste Mensch nicht makellos ist und dass es deshalb nur eine gerechte Strafe Gottes sein kann, wenn man ins Unglück gerät. Das tönt vielleicht richtig, ist aber grundfalsch. Denn wer so redet, der rechnet ja gerade nicht damit, dass Gottes Wege unergründlich sind. Er macht stattdessen eine Rechnung auf. Wenn es uns schlecht geht, dann haben wir uns das selbst zuzuschreiben. Und Gottes berechenbare Aufgabe ist es dann nur noch, eine unbarmherzige moralische Ordnung aufrechtzuerhalten. Und deshalb kann das nicht sein. Und am Ende gibt Gott tatsächlich dem klagenden Hiob Recht und seinen Freunden Unrecht. Warum Hiob ins Unglück gestürzt ist und schließlich aus diesem Unglück errettet wurde, das blieb Hiob aber verborgen. Aber Hiob musste nicht die Verantwortung für dieses Schicksal übernehmen. Er musste sein Unheil nicht begreifen, nicht mit dem Verstand nachvollziehen können. Hiob konnte seine offenen Fragen offen lassen. Und der andere Vers, den Paulus aus dem Alten Testament zitiert, der stammt aus dem Jesaja-Buch. Wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Das Jesaja-Buch blickt an dieser Stelle, wo das Zitat herstammt, zurück auf das Leiden des Volkes Israel. Ein Leiden, das das Unglück von Hiob noch weit übersteigt. Die babylonische Gefangenschaft nämlich und die Zerstörung des Heiligen Landes, nachdem mehrere Kriege verloren gegangen sind. Aber Gott hat sich als Retter erwiesen und hat denen eine neue Chance gegeben, die zuvor mit ihm gebrochen hatten. Auch das sind Gottes unbegreifliche Wege, dass er Menschen nicht einfach sich selbst überlässt, dass wir nicht einem eisernen, unerbitterlichen Schicksal ausgeliefert sind. Ganz unerwartet kann Gott sich mitten im Leid zeigen als derjenige, der wieder neues Leben eröffnet. Wer das erfahren kann, der kann wie Paulus voller Dankbarkeit ausrufen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen und unerforschlich seine Wege. In der Tat, die Bibel ist ja voll von Geschichten des Untergangs, wo am Ende wieder ein neuer Anfang steht. Von der Sintflut, von der Sklaverei in Ägypten und schließlich als Höhepunkt dieser Geschichten von der Kreuzigung Jesu. Nur der sterbende Gottessohn konnte uns eine Hoffnung eröffnen, die weiter reicht als alles Unglück auf dieser Erde. Das sind die unerforschlichen Wege, von denen Paulus hier spricht. Gott erweist sich größer als alles, was wir erfassen, als alles, was wir denken können. Und auch an den Extrempunkten unseres Lebens, an den tiefsten Stellen, die überhaupt nicht mehr zu begreifen sind mit dem Verstand, die nicht mehr nachvollziehen sind, selbst an diesen Stellen, selbst im Unbegreiflichen, stoßen wir noch auf Gott. Selbst in dem, was aus unserer menschlichen Perspektive zutiefst sinnlos ist, wie die Kreuzigung von Jesus, selbst in dem ist Gott noch am Werk. Für Paulus ist das das reinste Evangelium, alles bei Gott zu finden, alles, den ganzen Reichtum. Von ihm sind alle Dinge, durch ihn auch noch und für ihn ohnehin. Bei Gott ist das ganze Leben. Die Botschaft von der Trinität, die hat eben zwei Seiten. Auf der einen Seite versucht sie, das Unverständliche zu erklären und das Unfassbare in Worte zu fassen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Grundsätzlich leicht verständlich. So begegnet uns Gott auf verschiedene Weisen, die alle ein Ausdruck von seinem Wesen sind. Und zum anderen ist genau diese Erklärung so paradox, dass sie uns offen hält für die Erfahrungen, die nicht in unser Welt- und Gottesbild passen. Gott ist nämlich immer auch der ganz andere, der, der uns überrascht, der, den wir überhaupt nicht kennen. Gott lässt sich nicht in ein Bild zwängen. Wir können ihn nicht in einer bestimmten Ansicht festhalten. Und das gilt im Kleinen ja auch für uns selbst. Wenn ich jetzt ein Bild von mir machen würde, ein Selfie mit dem Handy, dann bin ich da doch drauf, oder? Schön mit Hemd und Krawatte hier auf der Kanzel beim Predigen als Pfarrer. Dann bin doch ich das auf dem Bild, oder? Und dann mache ich noch ein anderes Bild an meinem freien Tag, in T-Shirt, Blue Jeans und Wanderschuhen. Ich laufe mit meiner Frau und meinen Kindern auf dem Fricktaler Höhenweg als Ehemann und Vater. Bin ich das auf dem Bild? Und noch ein Bild aus einem alten Fotoalbum. Weihnachten in meinem Elternhaus. Ich sitze zwischen meinen Eltern auf dem Sofa. Wir lachen glücklich in die Kamera und halten uns im Arm. Als Sohn. Bin ich das? Natürlich, ich bin es immer, auf jedem Bild, aber keines dieser Bilder fängt mich ganz ein. Und so können wir uns das auch mit der Trinität vorstellen. Wenn ich schon auf den drei Bildern nicht ganz erfasst bin, weder als Pfarrer, noch als Ehemann und Vater, noch als Sohn, dann können wir Gott umso weniger umfassend in einem einzigen Bild einfangen. Das ist schlechterdings unmöglich und deshalb gibt es ja auch das zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, das kann nur schief gehen. Vor einigen Jahren gab es in Österreich in einem katholischen Kulturzentrum eine Ausstellung, wo moderne zeitgenössische Künstler Bilder über die Trinität vorgestellt haben. Dort hat Franz Sattler, ein Fotograf aus der Steiermark, dieses Bild ausgestellt. Er nennt dieses Bild Yellow Magenta Cyan, also Gelb, Magenta, Cyan, Blau, Türkis. Das sind die drei Farben. Das ist alles. Auf dem Bild steht noch, das kann man von euch aus nicht erkennen, ganz fein, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, obendrin, auf Latein. Das ist alles. Wie ist dieses Bild zu verstehen? Nun, Sattler ist Fotograf. Früher, da wurden Fotos im Labor entwickelt. Heute werden die Bilder in der Regel digital gedruckt. Fast jeder, der einen Computer hat, hat auch einen Farbdrucker. Und in diesen Druckern sind vier Toner, vier Patronen, eine schwarze und drei Farbpatronen mit genau diesen Farben. Eine in Gelb, eine in Magenta und eine in Cyan. Diese drei Farben mischt der Drucker beim Farbdruck so, dass damit jede gewünschte Farbe aufs Bild kommt. Jedes Druckwerk, das wir in den Händen haben, Zeitung, Bilder, Plakate, Flyer, alles, jedes Druckwerk wird aus diesen drei Farben zusammengemischt. Diese drei Farben können jede beliebige Farbe mischen, die drei Farben selbst aber können nicht gemischt werden. Sie sind sie selbst. Franz Sattler sieht Gott als großen Drucker, der sich uns mit seinen drei Farben, mit seinen drei Seiten zeigt, der jedes Bild, das wir wahrnehmen können, auf diese Weise von sich erschafft. Alles, was wir sind und empfinden, das ist alles ein Ausdruck, ein Abdruck der Schaffenskraft Gottes. Einer, der in drei Farben wirkt, in der Farbe Vater, in der Farbe Sohn, in der Farbe Heiliger Geist und der damit eine wunderbare, unendlich vielfältige, bunte, faszinierende Welt zustande bringt. Eins und eins und eins ergibt einen Gott. Und eine ganz bunte, tausendfach farbige, in Millionen Bildern darstellbare und doch nie zu erfassende Welt. Wir können uns tausend Bilder von Gott machen und immer ist er darauf, aber nie ganz erfasst. Gott, so endet Paulus, ist das Ziel, auf das hin alles ausgerichtet ist und zu dem alles hinstrebt, ist auch die Zukunft, zu der alles hingeschieht. Nichts gibt es, was sich nicht Gott verdankt, was nicht auf ihn verweist, was nicht auf ihn zugeht und in ihm mündet. Was für ein tiefer Reichtum begegnet uns da. Und in diesem tiefen Reichtum sind wir, wie Bonhoeffer es so schön gesagt hat, wunderbar geborgen, geschaffen und gewollt, geliebt und erlöst, getröstet und behütet von Vater, Sohn und Geist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der halte und bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.